Klar ist natürlich einfacher, das auch zu reproduzieren, was wir halt immer schon gesehen haben oder was wir halt schon kennen. Das strapaziert die Sehgewohnheiten nicht. Weil natürlich strapaziert es die Sehgewohnheiten, wenn wir erwarten ja alle schon gar nicht, dass da jetzt eine dicke Frau aussteigt oder ein dicker Mann. Ich glaube, das braucht vielleicht noch ein bisschen Mut auch.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge Was kann Werbung eigentlich? Ich bin Jule, Texterin bei Kolle Rebbe und Annoying Feminist-Millennial with Ambitions to Belong to Gen Z, wie wir wahrscheinlich alle in der Werbung, wenn wir ehrlich sind. Bei Was kann Werbung eigentlich, will ich mit meinen GästInnen herausfinden, was Werbung tun kann. Also eben mehr als nur Goldrunden und die obligatorischen Obstkörbe. Deswegen spreche ich dieses Mal mit der Autorin und Body-Image-Aktivistin Melanie Michelberger. Gemeinsam wollen wir herausfinden, was Werbung für ein neutrales Körperbild tun kann. Dabei sprechen wir erstmal über die Lebensrealität von dickfetten Menschen und erklären Begriffe wie zum Beispiel Dickfett oder auch Diet Culture und besprechen, was Diet Culture mit Werbung zu tun hat. Wir sprechen über den Einfluss der Werbung auf Körperbilder und wie wir Werbung nutzen können und fast schon müssen, um positive Selbstbilder zu fördern. Mehr über den Podcast findet ihr auch bei Kolle Rebbe auf Instagram. Dort könnt ihr auch euer Feedback oder GästInnenwünsche hinterlassen. Ich freue mich sehr und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Also ich kenne dich natürlich und ich gehe auch davon aus, dass manche Leute dir schon länger folgen oder dich kennen oder was auch immer. Aber vielleicht kannst du nochmal so 3 Dinge über dich sagen, die Leute wissen sollten, die dich nicht kennen, die dich beschreiben, die nicht wissen, wer du bist.
Oh Gott.
Fang gleich mit dem Schwersten
ja,
an,
das wird nur noch leichter. Genau, ich bin Melodie und ich habe gerade ein Buch geschrieben, das Body Politics heißt. Ich setze mich für eine diverse Darstellung von Körpern in den Medien ein, seit ein paar Jahren. Und ich habe schon seit dem Kindergarten die gleiche Frisur. Nämlich einen blonden, relativ geraden Pony.
Und was ich noch gerne von dir wissen würde, weil das ist, glaube ich, auch für jeden super unterschiedlich und vor allem für Leute, die nicht aus der Werbung kommen, wahrscheinlich ganz anders als für Leute, die aus der Werbung kommen. Was bedeutet denn Werbung für dich oder hast du irgendwas, was du mit Werbung verbindest?
Na, Werbung ist halt so allgegenwärtig. Ganz viel, ich habe jetzt gerade das Gefühl, so was bedeutet Werbung für mich? Gar nicht so das Gefühl, dass Werbung, also so auf den ersten, wenn ich kurz drüber nachdenke, gar nicht so viel für mich bedeutet, was wahrscheinlich nicht stimmt, weil ich sie halt, wie die allermeisten Menschen, passiv konsumiere. Ach, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Werbung hasse. Also ich weiß ja, ich bin ja jetzt auch wirklich schon lange quasi in der Modebranche, war lange Moderedakteurin bei einem großen Verlag, bei mehreren Zeitschriften, habe dann Pressearbeit gemacht. Also ich bin ja durchaus auch
in der Branche,
also jetzt nicht in der Werbung, nicht im Marketing, aber ich finde, dass wenn eine Werbung gut gemacht ist, kann die ja durchaus auch berühren und dann erinnert man sich dran und man verbindet was Positives mit einer Firma. Ich gucke mir schon, wenn Werbung, also bei YouTube gibt es ja immer diese Werbefilmchen, ne, bevor man sich was anguckt. Und da ist es manchmal, ja, da kann man ja 4 Sekunden oder so das wegskippen. Aber manchmal gucke ich mir das auch an, einfach weil es mich interessiert, was da noch so kommt. Also ich finde, es ist schon durchaus interessant. Also ich gucke mir das, gerade wenn es so ein bisschen Storytelling ist oder wenn es so Richtung so Emotions geht, klar, da gucke ich mir das manchmal ganz gerne an.
Das ist ja das perfekte Voraussetzung, würde ich sagen, für den Podcast. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, das Body Politics heißt. Du bezeichnest dich in dem Buch als dick.
Ich bezeichne mich in dem Buch als dick.
Nicht nur in dem Buch, sondern auch im, sonst.
Auch im echten Leben, genau, auch außerhalb des Buchs bezeichne ich mich als dick, genau. Mhm. Ja, dick war für mich viele Jahre eine Beschreibung, die ich niemals für meinen Körper gewählt hätte. Dick war was, das ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Und das war etwas, so ein Körperzustand, den es für mich absolut zu vermeiden. Also es war so, okay, ich auf gar keinen Fall dick werden. Mhm. Und hat mich, also alleine dieser Gedanke daran, also was ich eben mit dem Wort verbunden habe, hat mich ja wirklich viele Jahre so krass unter Druck gesetzt, dass ich eben so Dauerdiäten gemacht habe, exzessiv Sport gemacht habe, meinen Körper bestraft habe, nur dass er eben nicht dick wird. Heute bin ich dick und mein Körper ist größer und weicher und ja, dicker als je zuvor. Und ich freue mich so, dass ich endlich so Frieden geschlossen sah mit dem Körper. Klingt immer so ein bisschen hohl, wie so eine Floskel. Aber dass ich jetzt zumindestens ja, in so einem Anfreundungsprozess in meinem Körper bin. Und da finde ich es für mich auch wichtig, eben diese Worte zurückzuerobern, die mich früher unter Druck gesetzt haben, die auch, ja, so viel Negatives auslösen. Mhm. Ausgelöst haben, jetzt nicht mehr. Aber jetzt ist es für mich ja eine neutrale Beschreibung einfach für meinen Körper. Und ich weiß natürlich, dass es für viele Menschen das noch nicht, noch keine neutrale Beschreibung ist. Ich merke das immer, wenn ich das in Interviews sage, dass das Gegenüber da wirklich zusammenzuckt. Wenn Menschen, die jetzt nicht unbedingt sich damit so viel auseinandergesetzt haben wie ich oder andere AktivistInnen, das Wort sagen, dann meint man oft was Negatives. Also was genau eben das, ne? Und dann schwingen auch eben so negative Eigenschaften mit. So faul, undiszipliniert,
die eigentlich gar nichts mit dem Körper an sich, mit dem eigentlichen,
genau,
was es beschreiben sollte, zu tun haben.
Genau.
Ja. Findest du, es gibt so eine richtige Definition von dick sein oder schlank sein?
Ich habe im Buch ja auch deshalb öfter geschrieben, schlank gelesen, weil das nochmal eben einfach wirklich signalisieren soll, dass es dafür keine, also wir denken, es ist ganz klar, wo fängt dick an, wo hört schlank auf, wo fängt Fett an, das denken wir, dass das so ist, aber es ist tatsächlich nicht so. Also es ist wirklich so dieses, wer macht das eigentlich? Also wer sagt eigentlich, wo geht das los, wo hört das auf? Mhm. Und deshalb benutze ich auch, habe ich auch oft diese Bezeichnung benutzt, schlank gelesen, dick gelesen. Mhm. Ich würde jetzt dick oder dickfett, wie ich das im Buch ja auch schreibe, auch als Selbstbezeichnung wählen. Und wenn du das als Selbstbezeichnung wählst, ist das ja total auch legitim. Mhm. Ich finde es nur auch schwierig, also man sollte da jetzt nicht so damit rausgehen. Und ich meine, eigentlich kommt man ja eh selten in die Verlegenheit, die Körper anderer Menschen zu beschreiben. Mhm. Aber trotzdem würde ich jetzt auch nicht so einfach Menschen mit größeren Körpern oder mehrgewichtigen Körpern einfach dick sagen, weil man das jetzt in einem Podcast oder in meinem Buch gelesen hat, sondern wirklich sonst auch Menschen fragen, so wie, mit welcher Bezeichnung fühlst du dich wohl? Mhm. Das ist ja bei uns noch nicht in unserem Sprachraum, sagt man das so, also in unserer Kultur, Gesellschaft, noch nicht so geläufig,
etabliert,
dass man, genau, noch nicht so etabliert, dass man Menschen nach dem Pronomen zum Beispiel fragt oder auch, dass man gerade auch zum Beispiel fragt, mit welchem Wort oder welcher Beschreibung fühlst du dich wohl? Mhm. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal, wurde ich das gefragt und das fand ich ganz schön, dass ich das, also, dass ich auch selber das entscheiden konnte und dass da so ein Gespräch auch einfach stattfindet, gerade weil eben diese Worte dick, fett, für viele Menschen ja auch wirklich so traumatische, ne? Also wenn man jahrelang, jahrzehntelang gehänselt wurde, ausgegrenzt wurde und dann kommt jemand daher und denkt, das ist jetzt die richtige Beschreibung, das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Deshalb, finde ich, muss man da immer so ein bisschen aufpassen.
Okay, also es ist nur die richtige Beschreibung, wenn diese Person das selbst gewählt hat, weil es eine Selbstbezeichnung ist und nicht automatisch, das gilt für alle. Gibt es noch andere Begriffe, die du gerne nach außen tragen würdest, die Menschen wissen sollten, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen oder an der Debatte um Körperformen so teilhaben möchten?
Also ich werde oft gefragt, warum ich und andere KörperaktivistInnen oder FettaktivistInnen das Wort übergewichtig nicht verwenden und wir dann das Wort mehrgewichtig zum Beispiel verwenden, so als neutrale Beschreibung für Körper, die jetzt für größere Körper. Wir nehmen das nicht oder ich nehme das auch nicht, weil in diesem Wort übergewichtig eben auch drinsteckt, dass es anscheinend eine Norm gibt, also ein Gewicht gibt, das für alle Menschen gleich sein soll, was ja Quatsch ist.
Ja.
Und deshalb benutze ich übergewichtig nicht, genau wie untergewichtig auch, weil das eben genau auch wieder so eine Wertung, weil da so eine Wertung mit reinfließt. Was ich auch oft gefragt werde, das habe ich im Buch auch geschrieben, ist eben normschön. Ich weiß gar nicht, ob es im Duden steht, wahrscheinlich nicht. Aber das soll eigentlich wirklich auch wieder genau das signalisieren, dass es eine Person ist, die dem aktuellen Schönheitsideal entspricht, also der Schönheitsnorm entspricht. Mhm. Und diese Schönheitsnorm, die ändert sich ja. Auch wenn wir jetzt denken, das ist immer gleich, also es hat sich jetzt tatsächlich in meinem, also seit ich quasi lebe, schon mehrmals verändert. Also ich bin ja in den 80er, 90ern groß geworden und da war das Schönheitsideal anders, als es heute ist. Ja. Und das soll einfach genau das signalisieren oder das beschreiben, dass es um einen Mensch geht, der genau diese Merkmale hat, die gerade,
die gesellschaftlich als schön akzeptiert werden, so, oder angesehen.
Und sonst genau, also diese Kombination von dick, fett, das ist eben diese Verbindung von den beiden Worten mit einem Unterstrich, soll eben ja, so zeigen, dass es um alle Körper geht, die in diesem Spektrum dickfett sind. Aber es soll kein Unterschied gemacht werden, weil dann geht's halt schon wieder los, ne? Mit diesem, wer gehört jetzt wohin? Und auch schon wieder nochmal mehr Schubladen aufmachen, sondern wirklich, es betrifft alle Menschen oder es geht um alle Menschen in diesem Spektrum von dickfett.
Mhm. Aber in dem Spektrum, die Erfahrungen machen, die dick gelesene Menschen machen? Also geht es da um die Erfahrungen, die damit einhergehen auch?
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Ja.
Genau.
Okay. Wenn wir schon von diesen Erfahrungen sprechen, die sind ja offensichtlich anders als die Erfahrungen von dünn gelesenen Menschen. Kannst du das so zusammenfassen oder kannst du es an so ein paar Beispielen irgendwie erklären, wie, also weil ich kann mir vorstellen, dass schlank gelesene Menschen das nicht nachvollziehen können, was damit einhergeht?
Ja, da gibt es tatsächlich viele verschiedene Punkte, wie Menschen in dickfetten Körpern ausgeschlossen werden, diskriminiert werden. Wir haben natürlich viele Menschen, die in größeren Körpern leben, auch mit diesen Stigmatisierungen und diesen Vorurteilen, die ja auch in diesen, was ich vorher schon meinte, diesen Worten mitschwingen, dick und fett, dass die eben auch auf sie bezogen werden. Mir passiert es ausschließlich in Social Media, dass ich dass Menschen mich beschimpfen, herabwürdigen, irgendwelche blöden Sachen unter meine Fotos drunter posten. Mhm. Das passiert auch sehr oft, also fast täglich. Aber damit kann ich leben. Was ich krass finde, ist, dass Menschen das täglich erleben müssen, wenn sie mit der Bahn fahren, wenn sie fliegen, wenn sie in irgendwas draußen machen, also außerhalb ihrer Wohnung, dass das wirklich was ist, was extrem belastend sein kann, wenn einem ständig auf offener Straße von wildfremden Menschen gesagt wird, wie man, also dass man in den Augen der anderen nicht gut aussieht, dass man falsch ist, dass man in den Augen der anderen problematischen Körper hat, das ist extrem belastend. Und dann gibt's ja auch, dass das viele Menschen in größeren Körpern auch wirklich Probleme haben. Da gibt es auch viele Studien dazu, Jobs zu finden. Ich fand das so wirklich, also echt herzzerreißend, diese Studien zu lesen in Vorbereitung auf mein Buch, wie viele Menschen auch in Interviews sagen, dass sie nicht mit dicken Leuten befreundet sein wollen. Ich habe es natürlich genau die Zahl vergessen, weil ich Zahlen immer vergesse, aber es war echt eine hohe Prozentzahl, wie viele Menschen sagen, ich möchte nicht mit dicken Menschen befreundet sein. Und wie viele auch sagen, nee, ich würde keine dicke Person einstellen und dann eben diese Vorurteile nochmal wiederholen, was sie eben denken, was alle dicken Menschen gleich
faul
und diszipliniert sind. Ja. Es einfach noch nicht richtig probiert haben. Und das ist ein riesiges Problem. Es gibt ja die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, die seit Jahren wirklich tolle Arbeit macht und die auch gerade an einer Petition im Bundestag arbeitet, um das Gewicht als Diskriminierungsmerkmal im, ich weiß nicht, wie man das nennt, Antidiskriminierungsparagraphen oder im Grundgesetz verankert wird, weil das wirklich etwas ist, das ja, also in dem Moment, wo es natürlich dann verankert ist, dann kann man halt auch dagegen vorgehen, weil es gibt so viele Geschichten dazu. Ich habe ja auch welche im Buch von Christelle, die das erzählt hat, dass sie einen Job nicht bekommen hat aufgrund ihres Körpers und oder ihrer Körpergröße. Und dann es schwer ist, dagegen quasi vorzugehen, wenn es dieses Gesetz oder diesen Einschub noch nicht gibt.
Ja. Also würdest du sagen, weil du hast jetzt so die große Bandbreite natürlich, weil damit einfach so viel einhergeht. Also das ist natürlich krass. Aber würdest du sagen, es ist auch so auf der einen Seite so systematische Diskriminierung? Also was, keine Ahnung, ich finde keinen Platz in der Bahn nicht sitzen, weil der Platz nicht breit genug ist. Oder ich kann im Flugzeug keinen Platz finden. Oder ich finde keine Klamotten. Das finde ich ja auch eher systematisch, würde ich sagen.
Es ist
oder
systematisch,
so.
Ja, auf jeden Fall.
Oder so dieses Jobthema. Und dann auf der anderen Seite aber natürlich im Alltag Beleidigungen. Also, dass man wirklich auf der Straße, also ich glaube, das kann man sich, man denkt, das ist nicht so, wenn man nicht in diesen Körpern steckt, wenn man solche Erfahrungen nicht gemacht hat. Aber das bedeutet wirklich, dass du auf die Straße gehst und damit rechnen musst, dass du Beleidigungen hinterhergerufen bekommst oder dass sich jemand über deinen Körper äußert, der einfach...
Genau.
Einfach nur an dir vorbeiläuft und nichts mit dir zu tun hat.
Und das täglich. Das täglich. Und das kann ich mir auch schwer vorstellen, weil es auch extrem schmerzvoll natürlich ist, finde ich. Also, wenn man das jeden Tag erleben muss und egal, ob man jetzt an der Bushaltestelle steht oder in einem Laden irgendwas einkaufen will. Und ja, das ist wirklich was. Ich glaube auch, also umso mehr ich mit Menschen eben mich darüber austausche, habe ich auch in den letzten Jahren bemerkt, wie weit verbreitet das ist und wie das auch für viele Menschen selbstverständlich ist, dass sie das dann dürfen, also die das quasi machen, die Menschen Bodyshamen oder Fettshamen oder blöde Kommentare aus dem Auto hinterherrufen. Bei mir ist es ja zum Glück, was heißt zum Glück, ich meine das ist auch blöd, aber es ist nur bei Social Media, also da sind es aber die gleichen Kommentare, ja. Du darfst das nicht, du bist ein schlechtes Vorbild, hast du es denn mal mit XY probiert, du bist doch einfach nur zu faul und jetzt nennst du dich Fettaktivistin. Das finde ich immer wieder wirklich, ja,
erschreckend
ja.
Ja. Ich finde, was damit ja einhergeht, was du auch in deinem Buch geschrieben hast, dass so dieses Schlanksein als Norm gilt und das nicht verstanden wird, dass man das nicht erreichen will. Also weil alle Kommentare, ja, die du jetzt beschrieben hast, sind ja so, man könnte doch das und das machen und hast du nicht schon das und das versucht? Also es ist eigentlich so der Zustand, in dem du dich als Mensch befindest, wird ständig so dargestellt, als müsste der vermieden werden, weil das ist nicht akzeptabel zu sagen, ich bin dick und ich bin zufrieden damit.
Genau, und das irritiert natürlich viele Leute, weil das auch ein Bild ist, das wir ja so auch nicht sehen und auch eigentlich selten von Menschen mit meiner Körpergröße hören, dass sie zufrieden sind und nicht eigentlich übermorgen eine neue Diät machen wollen. Es ist ja oft so, dass man dann so in der Gruppe dann jeder sagt, was er gerade irgendwie nicht schön findet an sich. Mhm. Also so, das kenne ich noch früher auch aus Redaktionszeiten. Dann die eine Person sagt, ja, ich muss ja auch noch 3 Kilo abnehmen, ich fliege ja bald in Urlaub. Dann kommt die andere, also Diet Talk nennt man das ja, dass es so normalisiert ist, eigentlich wirklich öffentlich auch konstant darüber zu sprechen, dass wir unsere Körper verschmälern, schrumpfen, verschlanken. Mhm. Und wenn das merke ich dann, wenn ich halt nichts dazu sage oder halt sage, ich finde mich gut so, wie ich bin und lass uns doch lieber über was anderes reden, dass dann eine total, das ist total irritiert. Es hat auch was schon mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, dass wir uns natürlich gerne darüber austauschen, was wir alles gerade Tolles für unsere Körper gemacht haben. Und da geht es ja bei vielen auch nicht darum, wirklich so ein einfach nur was für einen Körper zu machen, so für sich. Also jetzt nicht den Körper zu verändern oder zu verschmalern, zu verschlanken, sondern einfach nur, ey, es macht mir einfach Spaß und ich bleibe dann irgendwie mobiler, sondern es geht ja sehr, sehr vielen Menschen darum. Und doch, ich sage jetzt das mal extra mal so in Anführungszeichen, endlich diese paar Kilo, die gefühlt, wenn ich mich so also unterhalte mit Leuten, jeder sagt mir immer, er will irgendwie Kilo verlieren. Ja. Das ist doch so irre. Warum wollen denn alle irgendwie immer schmaler werden? Ja. Warum wollen alle sich immer schrumpfen? Mhm. Ganz egal, ob die jetzt dickfett sind oder ob die halt eigentlich schon die Idealfigur haben oder schlank sind. Das war ja auch bei mir so, dass ich 30 Jahre dachte, ich habe mich dick gefühlt. Ich war überhaupt nicht dick. Und trotzdem habe ich 30 Jahre das Gefühl gehabt, ich bin zu viel, ich darf bestimmte Sachen nicht tragen, ich habe kein Bikini-Body und dass ich mich richtig doll anstrengen muss die ganze Zeit, um quasi endlich diese Figur aus mir rauszuholen, die so von der Gesellschaft so die anerkannte Figur ist. Und das, ich glaube, das haben halt schon viele. Ich glaube, dieses Gefühl haben voll viele Menschen, vor allem Frauen, dieses Ideal halt. Ne? Ja. Und dieses Ideal, das so... Also das so unerreichbar ist und ja auch immer unerreichbar bleiben soll, weil sonst würden wir ja nicht. Und das finde ich wirklich, das fand ich so für mich selbst so ein Moment, als ich das Buch geschrieben habe, so, also ich habe ja wirklich jede Diät gemacht, die es auf diesem Planeten gibt, war auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium, also ich kenne mich damit wirklich aus, das ist mein Steckenpferd. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es muss doch jetzt was geben. Und ich das Gefühl haben halt ganz viele und sonst würden wir ja nicht jede Woche eine neue Diätzeitschrift kaufen oder irgendein neues Programm oder irgendein neues, was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel oder für 6,80 Euro uns einen Spirulina-Shake kaufen. Ja. Habe ich auch schon gekauft, so ist es nicht. Ja. Ich sag nur Werbung.
Ja. Das ist ja das Interessante, weil so kann man ja so irgendwie diesen Bogen spannen zu, eigentlich geht es ja auch um Geld. Also eigentlich geht es da auch um Kapitalismus. Also so dieses Diet-Culture-Ding, was du auch in dem Buch beschreibst. Ich finde, wenn man sich das erstmal bewusst macht, wenn man es schafft, diesen Bogen zu spannen, warum eigentlich dieses Bild von der schlanken Frau, in Anführungszeichen, warum das so politisch auch ist.
Ja.
Und warum es eigentlich auch feministisch ist und warum also diese ganze Debatte eigentlich so wichtig ist. Kannst du das nochmal erklären? Also kannst du so diesen Bogen nochmal erklären zwischen ich, keine Ahnung, trink einmal Seet und dem Patriarchat sozusagen?
Ja, also es hat natürlich auch was mit dem Patriarchat zu tun, also mit den patriarchalen Strukturen.
Ja.
Wie werden Frauen dargestellt? Und dass natürlich Diäten ein gutes Mittel sind, die Frauen quasi so in Schach zu halten, also beschäftigt zu halten, weil wir natürlich, ich sage jetzt wir, so als Gruppe von Frauen, würden wir nicht ständig über Diäten reden oder uns damit irgendwie beschäftigen, unseren Körper in dieses Ideal irgendwie zu kriegen, dann hätten wir wahnsinnig viel Zeit und könnten ja auch ganz andere Sachen machen und könnten endlich radikal gemeinsam gegen diese Strukturen, die uns alle ja unterdrücken, klein machen und ja so gefangen halten auch in vielen Sachen, dass man sich überhaupt nicht ausbreiten, aber entfalten kann so. Und das ist natürlich einmal so dieses Patriarchale, wo natürlich auch Männer drunter leiden, aber hauptsächlich Frauen, aber natürlich auch kapitalistisch. Und es ging ja so Hand in Hand, ne? Also das eine kommt natürlich irgendwie nicht ohne das andere aus. Aber in dem Moment, wo es natürlich dieses Ideal gibt, nach dem wir alle streben sollten und dieses Ideal so präsent ist, egal ob wir Serien schauen, ob wir Filme gucken, ob wir Werbung uns passiv oder aktiv anschauen, die uns ja immer so reinplätschert am Tag, also ne, egal wo man jetzt hinguckt, ist ja irgendwie Social Media oder auch beim Magazin Werbung oder ob man sich eine Frauen- oder Modezeitschrift anguckt, wir sehen immer diese eine Körperform und das ist wirklich natürlich super problematisch. Also warum verkaufen uns 18-jährige SchülerInnen Autos und Bratpfannen und zeigen uns die neue Mode, die alle mehr oder weniger exakt die gleiche Kleidergröße haben. Das ist das eine, was oben ist. Ne? Das ist wie bei so einem Eisberg. Das ist quasi der Eisberg, den wir oben sehen. Mhm. Wir sehen den ganzen Tag diese Bilder und das drunter ist dann halt noch dieser moralische Unterbau, den wir nicht sehen, wie bei so einem Eisberg, der halt riesig groß ist. Ja. Der uns halt genau das über das, was wir jetzt auch schon gesprochen haben, also dieses, dass wir mit dem oberen Eisberg, mit dem Schlanksein, also mit diesem Ideal ganz viele positive Eigenschaften verbinden. Mit schlank wird erfolgreich, dynamisch, diszipliniert. Ja, die Person kümmert sich um sich. Und natürlich auch schön, ne? Also schlank und schön, das wird ja oft in einem Satz genannt. Und mit dem ganzen anderen, also mit was quasi nicht als schlank ist, also dick, fett, oder auch wenn man noch weiter entfernt ist vom Schönheitsideal, von diesem Ideal, das wird mit, ja, musst du es halt, ne, undiszipliniert, musst du halt einfach nochmal anders versuchen, faul, hässlich auch, also falsch. Und das ist eben so das, was, glaube ich, ganz viele Menschen überhaupt nicht sehen. Dass da so unterschiedliche Glaubenssätze dranhängen und vor allem wirklich diese Bewertung auch in allem, auch was wir sehen, was wir konsumieren, drin ist. Weil warum ist es denn, warum steigt denn nicht eine dicke Frau aus dem Auto aus, die uns das neue Auto verkaufen will? Warum steht denn da nicht eine Mit-40er Frau und mit einer durchschnittlichen Figur, die uns eine Bratpfanne verkauft ne? Also es ist aber warum sind es denn immer Schülerinnen? Ich sage extra Schülerinnen, weil ich finde, das bringt es nochmal so, es sind einfach junge Frauen so, die, oder auch Männer natürlich. Deshalb nennt man das Diet Culture oder Diätkultur, weil es uns halt wirklich vermittelt mit so unterschiedlichen, also diese Glaubenssätze, die überall einfließen, dass eben bestimmte Körper wertvoller sind, anerkannter sind. Deshalb sehen wir sie ständig und alle anderen sollen halt diesem Ideal nach danach streben. Und um danach quasi, um das zu erreichen, dann kommt natürlich jetzt die Industrie ins Spiel, die da halt versucht, all den ganzen Menschen, die sich in ihren Körpern unsicher fühlen, die das Gefühl haben, sie sind falsch, sie sind nicht richtig, sie müssen sich eine neue Antifaltencreme kaufen oder eine Bauchweckhose. Das fand ich ja so einen interessanten Fakt, den ich auch im Buch erwähnt habe, dass die meisten Bauchweckhosen, und das zeigt eigentlich wirklich so das Problem oder dieses, es betrifft eben nicht nur die Menschen, die dickfette Körper haben, sondern auch die eigentlich schon relativ nah am Ideal sind. Also die meisten Bauchweckhosen werden in den Größen 36 und 38 verkauft. Das ist doch wirklich
absurd.
Ja, es ist wirklich wild. So. Also dieses, und das zeigt, finde ich, so dieses, es reicht halt auch nicht, wie man aussieht. Ja. Es reicht halt auch nicht, wie dünn man eigentlich schon ist oder wie viel Smoothies man schon reingekippt hat oder wie viele Yogastunden man hat oder was man noch so an sich ranschmieren kann. Das will ja auch diese Diätkultur nicht, weil sonst...
Das soll niemals aufhören.
Genau, soll nicht aufhören, weil wir sollen immer, wenn uns neue Makel oder neue schlechte Gefühle in unserem Körper gegenüber sollen entstehen, damit wir dann die 100 € Zellulite-Creme uns auf unsere Hintern schmieren. Es ist halt ein Witz. Also es gibt die Studien, es bringt nichts. Ja. Man kann sich da noch was draufschmieren. Kaviar, es ändern sich nichts. Und das ist, trotzdem glauben natürlich viele Menschen daran, vor allem Frauen, weil, was heißt, also es klingt ja so abwertend, also klar glaubt man daran, weil das ist ja die Karotte, die immer vor uns schwebt. Ich habe ja auch ewig dran geglaubt, also ich gehöre auch dazu.
Ja. Ich finde es so interessant, weil es natürlich bei einem selber auch so viel auslöst und man so viel reflektiert und ich finde so diese konstante Unsicherheit, die da vermittelt wird, das finde ich so erschreckend, wenn man sich das bewusst macht, dass es eigentlich die ganze Zeit darum geht, dass Menschen sich nicht mit ihrem Körper und mit sich selbst wohlfühlen sollen. Das ist, also wenn man das in eine Werbebotschaft verpackt, weil das ist eigentlich das, was wir als Briefing bekommen würden in der Werbung, sorgt dafür, dass die Menschen sich nicht in ihren Körpern wohlfühlen. Und das ist, finde ich, super erschreckend.
Das ist total erschreckend und das ist ja aber auch genau das, was passiert.
Ja.
Und da gibt es natürlich ein paar Firmen, die das anders machen, ne? Die dann mal dafür sorgen, dass sie andere Körper zeigen, in ihren, in der Werbung jetzt oder auch in Film ist es ja, ich habe das gerade für eine Stiftung nochmal recherchiert, ich habe das fürs Buch ja auch schon recherchiert, ist jetzt auch erst ein halbes Jahr her, aber ich dachte, wer weiß, was in einem halben Jahr passiert ist, was ich vielleicht nicht mitbekommen habe. Es hat, ändert sich halt einfach nicht. Also es gibt halt kaum dickfette ProtagonistInnen, die einfach die Hauptrolle spielen, wie in La La Land, die aber einfach dann dickfett sind und halt einfach das überhaupt gar kein Thema ist, genau wie ja die Figur der Hauptdarstellerin bei La La Land, mir fällt gerade kein anderer Film ein, auch gar kein Thema ist. Ne? Wird ja überhaupt nie gesagt, dass sie dünn ist.
Ja.
Sie ist halt einfach so, aber es könnte ja genauso gut jemand sein, die eben einen dickeren Körper hat oder einen dicken Körper hat.
Also würdest du das auch auf Werbung adaptieren, um da mal so zurückzukommen? Da ist ja genauso, also wie du vorher gesagt hast, so aus dem Auto muss keine dünne Frau oder dünn gelesene Frau aus, schlank gelesene Frau aussteigen. So, es kann auch eine dick fette Frau aussteigen.
Ich glaube, dass viele Firmen echt Angst haben, also vor allem in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, weil natürlich in unserer Gesellschaft, in der wir leben, diese Vorurteile und Stigmatisierung, die sind ja echt weit verbreitet.
Mhm.
Klar ist natürlich einfacher, das auch zu reproduzieren, was wir halt immer schon gesehen haben oder was wir halt schon kennen. Das strapaziert die Sehgewohnheit nicht. Weil natürlich strapaziert es die Sehgewohnheiten, wenn wir erwarten ja alle schon gar nicht, dass da jetzt eine dicke Frau aussteigt oder ein dicker Mann. Ich glaube, das braucht vielleicht noch ein bisschen Mut auch und so ein bisschen, hey, wir wollen das. Also wirklich so dieses, wir entscheiden uns bewusst dazu, als Firma ein Casting zu machen, das diverse ist und das eher unsere Kunden, Kundinnen vielleicht auch widerspiegelt.
Ja, voll.
Weil die sehen ja auch nicht alle aus wie Topmodels, wenn die da aus dem Auto aussteigen. Oder was auch immer man ja noch verkauft bekommt, ne? Also es ist ja,
ja. Also würdest du sagen, also weil es natürlich so, wie du gerade meintest, die versuchen natürlich das Idealbild wiederzuspiegeln oder das wiederzuspiegeln, was man anstreben möchte. Aber glaubst du, es kann der Bewegung helfen oder es kann so diesem Freimachen der Gesellschaft von diesen unterdrückenden Zwängen, sich irgendwie schlank hungern zu müssen oder so diesem unterdrückenden normschönen Ideal, sich davon freizumachen, wenn man das zeigt? Also glaubst du, das ist das richtige Mittel dafür?
Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein wichtiges Mittel. Also nicht das einzige, aber das würde schon extrem viel bringen natürlich. Denn warum wird dieses Ideal überall aufrechterhalten? Also warum ist es denn so? Weil da in dem Moment, wo es ja auch um eine Werbung von Auto geht, geht's ja nicht um eine Creme, die man sich auf den Hintern schmiert. So. Da kann ich das noch eher nachvollziehen, warum man dann den einfachen Weg geht. Gerade in der Beauty, glaube ich, ist es noch schwerer und wird es noch länger dauern, bis es da wirklich so aufgebrochen wird. Wo es ja auch immer wieder natürlich Kampagnen gibt, wo ganz bewusst Menschen, Frauen gecastet werden, die nicht dem Ideal entsprechen. Aber dann geht es auch oft darum.
Genau,
und dann wird das halt sich so vorne auf die Fahne geschrieben.
Genau.
Also das ist jetzt unsere Diversity-Kampagne und dann wird da auch mega viel Tamtam drumherum gemacht, dass es einfach normal ist und man sich das überhaupt gar nicht mehr, dass es einen auch nicht irritiert. Das wäre natürlich das Ziel.
Also so die Sehgewohnheiten so langfristig in diesen kleinen Dingen, ohne das anzusprechen, zu verändern.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass es fast sogar mehr gerade in Mode oder Beauty passiert. Also wenn ich jetzt von Werbung ausgehe in Mode oder Beauty, Werbung, Lifestyle, als dass es jetzt irgendwie in anderer Werbung passiert. Also wenn, ich glaube, dass viele WerberInnen sich dann nur Gedanken darüber machen, wenn es darum geht es zu instrumentalisieren, ja, sage ich jetzt mal böse.
Ja.
Auch wenn es nicht immer schlecht sein muss, so ist sehr gut, auch das da zu machen. Aber trotzdem, glaube ich, wird in anderen Momenten, und ich finde, das ist fast noch viel wichtiger, in der Autowerbung oder keine Ahnung, in der Werbung für Lufthansa oder wo auch immer, dass da diese Menschen auch auftauchen. Und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, weil es dann eben zu was Normalem wird.
Ja, weil das ist doch wirklich komisch, dass wir immer nur, also warum sehen
das
wir denn keine...
Das ist nicht die Gesellschaft.
Genau.
Ja.
Und dadurch, dass wir natürlich keine dickfetten Menschen auch nicht in der Werbung mal sehen, entsteht natürlich wirklich bei vielen Leuten der Eindruck, oder wird das noch verstärkt, dieser Eindruck, dass das eben auch falsch ist. Also dass es wirklich was ist, was nicht sein darf und was es zu vermeiden gilt. Was ich ja auch wirklich immer wieder an Kommentaren eben habe. Also das, ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall ein richtiger Schritt.
Und ich glaube auch, irgendwie dickfette Körper in einem Kontext von einem Date zu sehen, zum Beispiel. In der Werbung.
Ja.
Oder also ich finde, das ist ja auch ähnlich wie bei Rassismus, wenn du irgendwie nie schwarze Menschen siehst, die keine Ahnung, in einer wichtigen Position agieren, dann identifizierst du dich selbst nicht damit. Das ist ja auch schon, wenn es nur um Frauen geht, egal welche Hautfarbe und welches Gewicht so. Es geht ja irgendwie darum, Vorbilder zu schaffen, dass man sich irgendwie damit identifizieren kann und sieht so, ah ja, das ist normal, dass dicke Frauen und dicke Männer Dates haben.
Ich finde es auch so eine vertane Chance. Also warum, wenn man immer wieder dieses sichere, dieses immer wieder das Gleiche, was man halt schon 100.000 Mal gesehen hat, immer wieder bedient, ist das natürlich so, dass klar, verstehe ich das Sichere, aber es ist halt gerade für diese neue Generation, die jetzt ja auch so immer älter wird, ne? Also ich stelle mich da jetzt nicht dazu, weil ich glaube ich schon ein bisschen älter bin, aber so diese Social Media Generation, die so andere Sehgewohnheiten hat und die so sensibilisiert ist. Also wenn ich mit meinem Sohn rede, der ist, es ist so toll, mit 13-Jährigen zu sprechen, die dann einfach sagen, der hat auch vor kurzem gesagt, weiblich gelesen Menschen, oder er hat auch gesagt non-binary, weil er das nicht wusste bei einer Person, da meinte er, also das ist so
krass,
für ihn so ganz normal, dass er das so sagt, und das findet er auch überhaupt nicht komisch oder so, es ist einfach voll, und ich glaube, wenn die Generation jetzt noch ein paar Jahre älter wird, dann muss sich halt auch die Werbung anpassen.
Ich finde es mega interessant, dass du das auch mit deinem Sohn so sagst, weil ich glaube, dass in der Werbung macht man sich definitiv ganz viele Gedanken darüber, wie man diese Generation erreicht. Also da wird irgendwie, alle müssen jetzt auf TikTok sein, um zu sehen, wie diese Generation agiert, was die konsumiert. Und ich glaube, da wird viel nach Trends geschaut, aber es wird nicht verstanden. Also man muss sich gar nicht so doll anstrengen, man muss keinen eigenen TikTok-Tanz erfinden.
Nee.
Es reicht schon, irgendwie andere Werte zu repräsentieren, und dass das eigentlich ein Mittel ist, um diese Generation zu erreichen. Das wird ganz, ganz oft komplett außer Acht gelassen, weil man immer noch, weil konservative, ältere, weiße Männer, um es mal klischeehaft zu sagen, irgendwie da drauf gucken und es nicht verstehen.
Ja, vor allem ist es ja auch nur so von außen, ne? Also so ein TikTok-Tanz ist natürlich einfach, geht überhaupt nicht auch an die Basis, an das, was die eigentlich fühlen und was die ausmacht. Und ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich habe schon andere, auch in dem Alter, ich wurde jetzt mehrmals auch interviewt von jüngeren Menschen. Ich merkte schon, die sind im Thema
schon viel, viel weiter.
Also da hatte ich Gespräche mit sehr renommierten Medien, wirklich sehr renommierten Redaktionen, die überhaupt nicht so informiert waren. Und das fand ich auch sehr bezeichnend, dass die, für die war das einfach auch normal. Für meinen Sohn ist Gendern auch total normal.
Das richtig schön. Also ich finde, es gibt einem irgendwie so viel Hoffnung, dass die Generation, gegen die man ankämpft, so gefühlt, sowieso so langsam nicht mehr die ist, die zählt. So.
Nee.
Oder um das mal ein bisschen politisch korrekter zu formulieren, die gesellschaftlich den Ton angibt. Glaubst du, dass, wenn wir so in eine aktivistische Richtung denken, glaubst du, dass Werbung richtig fettphobisches Gedankengut bekämpfen kann? Also glaubst du, Werbung ist da ein wichtiges Mittel? Oder ist es so ein bisschen so, ja, kann man schon machen und ist auch wichtig? Also kann man da wirklich was verändern?
Naja, man kann ja alleine schon deshalb was verändern, indem man eben diese Bilder generiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt Werbung hat ja jetzt nicht den Bildungsauftrag und auch nicht den Auftrag, die Gesellschaft zu verändern. Mhm. Aber es kann natürlich trotzdem was Positives bewirken. Und alle schreiben sich ja wirklich immer viel Empowerment und whatnot immer auf die Fahne. Ja, aber am Ende ist es halt einfach überhaupt kein Empowerment, wenn man trotzdem immer nur Menschen zeigt, die dem Schönheitsideal entsprechen. Ne, und ich denke, da kann Werbung schon ganz vieles Positives bewirken, so unterschwellig, also ohne das jetzt auszusprechen. Es gibt ja sehr viel, sehr fettfeindliche Werbung, mhm, oder gab es. Und also alleine da, dass man da vielleicht auch einfach sensibler wird in Zukunft und andere Bilder schafft und andere Botschaften sendet, kann das ja schon so unterschwellig einfach total viel machen.
Was meinst du mit fettfeindlicher Werbung?
Ja, wenn ich sie jetzt noch zusammenkriegen würde, diese Stereotype, was wir vorher auch schon mehrmals jetzt angesprochen haben, nochmal quasi bestätigt, nochmal genau das nochmal zeigt. Ich weiß nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war doch mal so eine Werbung so von, ich hoffe dich, dass sie von...
von Tolle Rebbe. Also dafür sind wir hier, um auch selbstkritisch zu sein. Deswegen darfst du das ruhig.
Auf jeden Fall eine Familie, die dann irgendwie so ganz eintönig gegessen hat. Ich glaube, die wurde auch immer dicker. Dann kam auf einmal so diese, ja, und hier unsere bunte Auswahl, dass eben immer wieder das dann so, ja, bestätigt wird quasi durch solche Botschaften, dass so viele Menschen fühlen sich natürlich dann bestätigt. Und das also bestätigt ja auch diese Annahme, diese falsche Annahme, dieses Vorurteil, dass eben dicke Menschen immer nur das Gleiche essen oder falsch essen, in Anführungszeichen, oder sich eben nicht bewegen oder nur Chips essen. Ich habe das Gefühl, für so sexistische Darstellungen gibt es schon mehr Sensibilität mittlerweile in vielen Agenturen auch. Aber gerade wenn es um Körperbilder geht oder um die Darstellung, wie stellt man jetzt eine dicke Person dar? Dann, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das war auch mal in der Werbung, dass natürlich so die dicke Person, die wird dann eingeholt von einer dünnen Person, weil natürlich die dicke Person langsamer ist und so ins Schnaufen kommt. Und also das sind halt immer so kleine Sachen, ne, die dann da so sich so aufaddieren und immer wieder dieses Bild ja so hochhalten. Dieses
so diese negativen Attribute verstärken, die mit diesem Körperbild einhergehen. Genau. Ja. Das heißt, Repräsentation auf der einen Seite super wichtig, aber es ist auch wichtig, sensibel damit umzugehen, wie und in welchen Kontexten man dickfette Körper zeigt.
Genau. Und vor allem nicht, das so zu instrumentalisieren. Das gibt es ja auch immer wieder, ne? Also blöderweise fällt mir keine Werbung ein, aber das gab es bestimmt auch schon eben, dass eben dicke Körper dann instrumentalisiert werden. Es gibt es ja zumindest auch in der Vorher-Nachher-Werbung für, also so Printwerbung, wo ich dann quasi immer das mein Körper das Vorherbild ist, für eben diese ganzen Schlank, in Anführungszeichen Schlankmach-Shakes und was auch immer. Das ist ja auch schon sowas, ne? Also wie die dann auch dargestellt werden, so, das ist immer so im echten Kontrast. Also die sind nicht fröhlich, meistens haben die auch scheiß Klamotten an. Es gibt auch im Journalismus den Begriff Headless Fatty. Also wie werden dicke Personen dargestellt, wenn Artikel quasi gebracht werden zum Thema Mehrgewicht. Und dann eben diese Bilder, das hat eben Charlotte Cooper, die hat den Begriff geprägt, Headless Fatty. Also seit ich darauf achte, fällt mir das immer sehr auf, wie wir in den jetzt klassischen Medien dicke Körper darstellen, ohne Kopf. Also das heißt, man entfremdet, also man entmenschlicht die Person auch und man stellt eigentlich nur so dann den dicken Körper in den Fokus. Also
die haben keine Persönlichkeit.
Keine Persönlichkeit. Ja. Man zeigt dann nur einen dicken Bauch oder was auch sehr, sehr beliebt ist als Motiv, ist so ein speckiger Rücken, der natürlich was so ein unvorteilhaftes ansieht, sage ich jetzt mal. Ich mag das Wort nicht, aber in dem Fall passt es. Mhm. Also etwas, was zu klein ist oder etwas, wo dann auf einmal ja so kleine Speckrollen halt rauskommen. Mhm. Und das ist eben auch so eine Darstellung, ne? Wie stellt man dickfette Menschen dar und wie stellt man aber schlanke Menschen dar? Ja. Das ist schon ja.
Also dass man auch in der Darstellung nicht diese Attribute bedient, die klischeehaft mit diesem Körper einhergehen.
Genau.
Ja, finde ich einen super wichtigen Punkt. Jetzt haben wir ja ganz viel über schlechte Dinge geredet. Vielleicht nochmal zur Goldrunde. Das ist so ein Format, in dem wir immer ein Positivbeispiel nennen, eine Werbung, die uns einfällt oder die dir einfällt, wo das irgendwie gelungen ist. wo du das Gefühl hast, da sollte man sich ein Beispiel dran nehmen, da kann man von lernen?
Ja, das fällt mir wirklich schwer. Mir sind da so ein paar, also natürlich ist mir so die Darf-Werbung eingefallen, aber aktuell die letzte Werbung, die mich wirklich berührt hat und die ich wirklich toll fand, weil ich sie so unerwartet fand, also weil sie sich so durchgezogen hat durch die komplette Kommunikation. Das war die aktuelle Zalando-Werbung, die Here to Stay heißt sie, glaube ich. Your Values Are Here to Stay.
Ja.
Die fand ich wirklich toll, weil sie wirklich eine riesige, so viele unterschiedliche Menschen zeigt. Ich finde das Casting des Videos ganz, ganz toll. Die Musik war toll, es war toll gedreht. Es waren wirklich auch Menschen eben dabei, die man sonst nie sieht. Und das war, da hat sich wirklich jemand, wahrscheinlich mehrere jemands, viele Personen da wirklich viele Gedanken gemacht, weil ich fand, da gab es kaum was auszusetzen daran. Ne? Sonst hat man immer mal was, wo man weiß, okay, das ist jetzt super performativ so. Das machen die jetzt, um mal kurz ihr Image aufzupolieren. Aber ich fand, das war schon, also auch natürlich weiß ich nicht, wer daran mitgearbeitet hat hinter den Kulissen, ob das jetzt auch nur weiße Menschen waren oder weiß ich nicht. Aber ja. Trotzdem wirkte das sehr gut durchdacht und ich habe mir die mehrmals angeguckt, das Video, weil ich es so toll fand.
Was glaubst du, woran es lag, dass es nicht performativ gewirkt hat?
Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich Menschen auch beteiligt waren, die in eben unterschiedlichen Körpern, also es war ja eben auch eine, ich weiß nicht, ob sie eben Model ist oder Influencerin ist, eine dick, fette, schwarze Frau, die ja im Fokus stand, auch in einem Film, die da auf dem Bett sitzt und dann mit ihren, das habe ich so bei ihr dann gelesen auf dem Profil, FreundInnen oder ist aus ihrem Kreis quasi sie dann dazugeholt hat und die dann ja so tanzen. Und das ist wirklich, es sind ja so Bilder, die haben wir halt noch nicht, die sehen wir sonst nicht. Man sieht nicht dick, fette, schwarze Frauen, die total happy sind in ihren Körpern, die sich einfach wohlfühlen, so ganz selbstverständlich, ohne dass es jetzt um irgendwie irgendwas geht. Also es ging ja es ging ja da auch eigentlich um jetzt gar nichts. Das wurde einmal nicht so reingeknallt. Es geht übrigens um die Slip-Anlage, sage ich jetzt mal so ganz blöd. Ja. Genau, es war halt so ein Purpose dahinter. Aber ich fand, das war wirklich gut gelöst und ich hoffe, dass es daran liegt, das weiß ich nicht, dass eben auch viele unterschiedliche Menschen daran gearbeitet haben, dass das Team auch divers war. Also ich weiß, dass da auf jeden Fall mehr dabei waren. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich was ausgemacht hat. Aber natürlich mussten die das wahrscheinlich auch durchboxen. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall eine tolle Kampagne, die mich wirklich, weil sie halt sich überall wiedergespiegelt hat. Dann auch in der Auswahl der InfluencerInnen für die begleitende Influencer-Kampagne, bei der ich auch dabei war, aber... Also das nur so, also deshalb habe ich die Kampagne jetzt auch nicht ausgesucht. Aber das fand ich so toll, als ich mich dann durchgeklickt habe durch die, ich war richtig begeistert von den so unterschiedlichen Menschen, ja überall auf der Welt. Und da dachte ich so, wow, das haben die wirklich gut gemacht. Also das kann man jetzt auch einfach mal sagen, ne? Es ist einfach wirklich gelungen gewesen, ja.
Also würdest du sagen, so eine ehrliche Herangehensweise, die zeigt, dass sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, dass Menschen integriert wurden, die sich mit dem Thema auskennen, für die das eine natürliche Sache ist und nichts, was sie sich aneignen mussten oder so.
Ganz genau. Ja, auf jeden Fall.
Dass man das spürt.
Das spürt man auf jeden Fall, weil das ist ja wirklich so inklusiv von vornherein schon gedacht worden, die ganze Kampagne. Plus eben auch so inklusiv dann auch, dass sich das weiterzieht im Wording, also auch was dazu auch als Text bei Social Media rausging. Ich finde, das ist schon echt eine Leistung. Ne? Allerdings muss ich natürlich auch sagen, wenn man dann auf die Seite geht, das ist auch als einziger Kritikpunkt, ist es natürlich schon natürlich schade, dass es für eben zum Beispiel große Größen, gibt es ja eine eigene Abteilung, was toll ist. Aber ich als Frau mit Kleidergröße 46 tue mich echt schwer, in der Sondergrößenabteilung zu gucken, weil ich will natürlich auch die Marken anziehen, die alle anderen anziehen und ich will auch die Trends tragen. Also die können das jetzt auch nicht als einzige, natürlich ist es ein Riesenladen, so klar, ist es schon mal ein Schritt, aber ich hoffe, das bleibt jetzt nicht dabei. So ist, wenn ich mir jetzt durch alle Röcke klicke oder alle Kleider klicke, dass dann zum Beispiel auch nicht nur schlank gelesene Personen, die Klamotten vorführen, sondern dass unterschiedliche Körpertypen sind.
Ja. Also ich glaube, dass es auch darum geht, einerseits ist es natürlich im Unternehmen selbst zu etablieren und nicht nur nach außen zu zeigen, aber auch mit StakeholderInnen zum Beispiel. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, weil natürlich Zalando ja nur Reseller ist. Mhm. Also die verkaufen ja nur Marken. Aber dass sie auch an Marken kommunizieren, sie wünschen sich irgendwie andere oder die Marken, von denen du auch gesprochen hast, auch in größeren Größen, um da auch so die Machtposition, die natürlich so ein Unternehmen hat, auch auszunutzen.
Ganz genau, ja.
Ich finde es schön, mit so einem positiven Beispiel zu enden. Aber ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Der Podcast heißt ja, was kann Werbung eigentlich? Deswegen würde ich gerne jetzt nochmal von dir wissen, so in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, was würdest du sagen, was kann Werbung denn jetzt eigentlich für ein neutrales Körperbild tun?
Also Werbung kann dazu beitragen, dass wir dass wir die Körper, die wir auch auf der Straße sehen, die wir so, wenn wir durch die Gegend laufen, sehen, dass wir die auch auf großen Leinwänden sehen, wenn wir an der Bushaltestelle langlaufen oder wenn wir einen Fernseher anmachen oder eine Zeitschrift aufmachen. Also es kann auf jeden Fall was zur Normalisierung beitragen, dass und auch so zu unseren Sehgewohnheiten, dass diese Körper, die ja auf jeden Fall da sind, die dazugehören, dass wir die sehr viel mehr sehen. Und dadurch auch diese Vorurteile und Stigmatisierung und Schubladen, in denen ja auch wir so gerne immer Menschen und deren Körper stecken, sich so langsam auflösen und wir das einfach als Teil unserer Körperrealität ansehen, die ganz selbstverständlich ist und die sich eben auch in Werbung widerspiegelt.
Wir hoffen, die erste Folge Was kann Werbung eigentlich hat euch gefallen. Wir freuen uns sehr über Input oder Diskussionen zum Thema auf Instagram. Was kann Werbung eigentlich wird monatlich immer zum ersten Montag im Monat erscheinen und ist eine Produktion von Jule Fuhrmann mit Unterstützung von Kolle Rebbe. Vielen Dank an Linda, Katharina, Natascha, Klaas und Thomas. Musik produziert von Martha.